Okay, ihr könnt Römer 12 aufschlagen. Es wird nicht das letzte Mal sein, wenn der Herr sein Kommen hinausverzögert. Aber eigentlich sagt uns Petrus, das macht er nicht. Aber sagen wir, er würde uns die Gnade geben, weiterhin den Römerbrief zu betrachten. Wird das aber trotzdem das letzte Mal sein, wo wir die Gaben betrachten. Planmäßig. Also die Botschaft könnte lang sein, aber ich habe versucht, sie zu schneiden. Römer 12, ich lese ab Vers 6, auch wiederum bis Vers 8. Jede Woche haben wir diese Verse gelesen. Römer 12, 6 bis 8. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben, gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir erstens, Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, das ist sechstens, tu es mit Eifer. Und letztens, siebtens, wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Heute geht es darum, Dienst mittels unterschiedlicher Gaben, Barmherzigkeit üben. Und wenn letzte Woche kurz war, ist es diese Woche sogar kürzer. Also letztes Mal war, wer vorsteht, tue es mit Eifer. Das waren sechs. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Fünf Worte, aber auch sie haben es in sich. Barmherzigkeit. Wahrscheinlich wisst ihr besser als ich, was das zu bedeuten hat. Aber ich habe nachgeschlagen in Bauers Wörterbuch zum Neuen Testament. Und das Wort eleeo wird folgenderweise definiert. Mitleid haben mit jemandem. Mitleid empfinden. Besonders jemandem sein Mitleid beweisen. Also nicht nur empfinden oder haben mit, sondern beweisen. Sich jemandes aus Mitleid annehmen. Und dann zwei weitere Möglichkeiten. Barmherzigkeit üben an jemanden. Und wenn man das passiv erfährt, also dann heißt es, man hat Erbarmen gefunden. Erbarmen finden. Es ist aber mehr als nur ein Gefühl. Es geht über Bemitleiden hinaus. Jemanden nur zu bemitleiden, erniedrigt denjenigen. Du schaust auf ihn herab, du bemitleidst ihn. Das ist herzlos. Das heißt, ach, der tut mir leid, aber du unternimmst vielleicht nichts. Dieses Wort, Barmherzigkeit üben, hat zur Wurzel eleos, und das heißt Barmherzigkeit, Mitleid und Erbarmen. Und das bedeutet, etwas Gutes an jemanden zu tun. An jemandem Erbarmen erweisen. Tun, erweisen. Es ist eine Tätigkeit. Nun, wir denken oft, wenn wir an Erbarmen denken oder Barmherzigkeit, an den Erlass einer verdienten Strafe oder an dem Abwenden einer bedrohenden Gefahr. Wir machen auf der Teenie-Freizeit an einem Nachmittag eine Wasserbombenschlacht. Es gibt da Jungen, die Mädels und auch die Jungs gerne abknallen mit ihren Wasserbomben. Und es gibt aber die Möglichkeit zu sagen, Barmer. Und das ist jetzt nicht die Versicherungsfirma, sondern es heißt, okay, ich ergebe mich, du kannst meine Klammer haben, ich gelte als gefangen genommen, ich gehe mit erhobener Hand ans Gefängnis und du brauchst mir keine blaue Flecke zu hinterlassen. Also, Erbarmen haben, wenn man geliefert ist und sich freiwillig ergibt. Nicht schießen, wir ergeben uns. Oder vor Gericht, wir wünschen uns eine Begnadigung herbei. Was eigentlich nicht sehr oft passiert. Die Barmherzigkeit, Barmherzigkeit üben, die Barmherzigkeit aber sieht das Problem, geht auf den Betroffenen hinzu, der schon in dem Schlamassel steckt, und setzt alles dran, um demjenigen aus seiner Not herauszuholen. Er sieht das Problem, geht auf denjenigen zu, der in der Not ist, und setzt alles dran, um ihn aus der Not herauszuholen. Also da haben wir die Bedeutung des Begriffs gesehen. Barmherzigkeit üben. Es heißt Bedürfnisse lindern. Menschen mit ihren Problemen zu helfen. Wenn man bemitleidet, schaut man auf einen Menschen herab. Okay, wenn du nicht in der Not steckst, bist du im Vorteil. Das stimmt. Vielleicht steckt der Mensch wirklich in einem Loch und es gilt, ihn heraufzuerheben. Aber wenn man einem Mitleid zeigt, dann will man quasi sagen, ich bin dir ebenbürtig. Ich steige zu dir herab, weil du auch ein Mensch bist. Ich bin ein Mensch, ich will dir helfen. Es geziemt sich. Ich beteilige mich. Nun wollen wir Beispiele in der Bibel sehen. Und es gab Menschen, die sagten, erbarme dich. Wer hat so etwas gesagt? Es waren Blinde. Es war eine verzweifelte Mutter. Ihr Kind war besessen. Ich glaube, das war die Situation, wo das Kind mondsüchtig war. Also mondsüchtig heißt, hat Anfälle. Manche denken, das ist Epilepsie und dass das irgendwie mit den Phasen des Mondes zusammenhängt. Aber auf jeden Fall Anschläge. Aussätzig. Von Kevin hat die Jugend im Sommer gehört in grafischem Detail, was es heißt, aussätzig zu sein. Es ist furchtbar. Aber verschuldet ist auch nicht so schön. Wer verschuldet ist, der bittet um Erbarmen. Erbarme dich. Sei mit mir geduldig. Ich werde bezahlen. Ich brauche nur mehr Zeit. Und dann hieß es, als derjenige Erbarmen gezeigt wurde, aber er erbarmte sich nicht über den anderen, der Schulden hatte, hieß es, du hättest dich erbarmen sollen, also Geduld haben mit, bitte hab mit mir Geduld, ist dasselbe wie erbarme dich. Und dann verurteilte, denke an das Beispiel in Lukas 16, der reiche Mann und Lazarus, der reiche Mann verstarb und er befand sich in Hades. Lazarus verstarb und er befand sich dann im Schoß Abrahams in Paradies. Und der Reiche sieht Lazarus und er sagt, Vater Abraham, erbarme dich meiner. Also hab Erbarmen. Aber es gibt Situationen, wo es dafür zu spät ist. Und es gibt in der Hölle kein Erbarmen. Dafür ist es zu spät. Willst du jemandem Erbarmen zeigen, dann gib ihnen das Wort Gottes. Das heißt, wenn sie nicht glauben, also wenn sie Mose und die Propheten nicht glauben, dann werden sie nicht glauben, wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge. Aber gib ihnen das Wort Gottes. Das ist das, was helfen kann bei den von Gott Verurteilten, die noch nicht errettet sind. Und da hätte ich eine Reihe von Versen lesen können, aber überlegen wir uns nur kurz, heutzutage kann man, ich fürchte mich ein bisschen, das zu sagen, aber man kann ja ziemlich gut leben, obwohl man blind ist. Ich bin einem begegnet bei der Eröffnungsfeier von dem Seniorenheim. Er war Beamter, er war eine der Gäste, also der ehrenwürdigen Gäste, nicht wie ich, der ich einfach eingeladen wurde, sondern er war prominent und er arbeitete damals für die Stadt in dem Verwaltungsgebäude im Zentrum der Stadt. Ihr kennt vielleicht blinde Leute, die führen. Ich will nicht sagen, dass es schön ist, blind zu sein, aber sie kommen schon herum. Also schaut mal nur auf den Boden, auf den Gehwegen, da gibt es Hilfe, man hat akustische Signale. Also die Gesellschaft hat sich für sie stark gemacht. Vielleicht gibt es mehr, was man machen könnte, aber sie haben es hier besser als in anderen Ländern, auf jeden Fall. Und heutzutage gibt es medizinische Hilfe und sogar für Verschuldete gibt es Mittel und Wege. Wenn man sehr verschuldet ist, kann man manchmal einen Neubeginn haben. Man meldet sich was zahlungsunfähig an, aber ein Mensch, zumindest in den USA, kann man einen Neubeginn haben und die alten Schulden sind getilgt. Du kannst das nur ein weiteres Mal machen. Man hat zwei Chancen, nicht mehrere, also immer mehr und mehr. Aber das kann man machen. Nun, es gab Menschen, die dies spendeten. Also nicht nur Menschen, aber wir fangen an bei einem in einer Geschichte. Ihr denkt sofort an den barmherzigen Samariter in Lukas 10, der wahrscheinlich nicht ein echter Mensch war, sondern er wurde von dem Herrn ausgedacht, einfach als Beispiel, stellt euch vor, aber es gab eine Moral, eine Pointe zu dieser Geschichte. Der barmherzige Samariter, der sich dessen erbarmt hat, der überfallen wurde von Dieben unterwegs zwischen Jerusalem und Jericho. Ich musste auch, oder ich sage ehrlich, habe ich dieses Wort im Neuen Testament nachgeschlagen. Ich glaube, es waren 31 Stellen, vielleicht 29, aber um die 30. Und es gibt die Situation, wo ein Besessener im Zehnstättengebiet zu Jesus hingegangen ist. Es waren zwei, aber der Schwerpunkt ist auf dem einen, der keine Kleider trug, der nicht gebändigt werden konnte, und Jesus befreite ihn von seinen Dämonen. Und eine ganze Herde Schweine ist ums Leben gekommen durch die Dämonen, die aus diesem einen Mann gegangen sind. Dann wollte der Mann gerne mit Jesus unterwegs sein. Erlaube mir bitte, mit dir zu gehen. Der Herr Jesus sagte, geh zurück nach Hause in deine Stadt und erzähle, was Gott Großes an dich getan hat. Und er ging zurück. Und wie er sich deiner erbarmt hat. Der Herr Jesus Christus erbarmte sich über diesen Menschen. Und das tut auch Gott der Vater. Die Bibel sagt an vielen Stellen, also an mehreren Stellen, und hier ganz besonders in Römer, heißt es, dass er sich derer erbarmt, die er will. In diesen Versen, vielleicht kann ich sie vorlesen, die sind in der Nähe von Römer 12 sowieso. Römer 9, ab Vers 15, denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So erbarmt er sich nun über wen er will. Und verstockt, wen er will. Gott erbarmt sich über, wen er will. Und das kommt immer wieder vor. Gott in seiner großen Barmherzigkeit, in seinem großen Erbarmen. In 1. Timotheus 1 sagt Paulus, wenn Gott sich über mich erbarmt, dann ist keiner hoffnungslos. Und selbst uns, die wir schon seine Kinder sind, durch den Glauben an Jesus, über uns erbarmt er sich und lässt uns ihm dienen. Paulus nannte das Erbarmen, dass er schreiben konnte in 1. Korinther 7 zum Beispiel. Gott hat mir Erbarmung widerfahren lassen. Und dass ich begabt bin, ist Gottes Erbarmen. Gott hat sich so sehr über uns erbarmt. Aber nicht nur haben wir die Bedeutung gesehen und Beispiele über Beispiele aus der Bibel, aber es gibt auch Befehle in der Bibel, die ich nicht unterlassen möchte. Und wenn ihr das lest, werdet ihr sagen, das hört sich aber nicht an wie ein Befehl. Glückselig sind die Barmherzigen. Aber der Herr Jesus Christus wollte uns zeigen, wie wir als Bürger seines Reiches uns verhalten sollten. Glückselig sind die Barmherzigen, glückselig die Verfolgten um meines Namens willen und so weiter. In dem Gleichnis, worauf ich schon Bezug genommen habe, hieß es, solltest denn nicht auch du dich über ihn erbarmen? Solltest denn du nicht? Das ist kein direkter Befehl, tue das, aber du hättest es sollen. Glückselig sind die, die es tun. Man sollte das tun und dann in Judas heißt es dann wirklich, erbarme dich über die Menschen. Und es heißt auf zweierlei Weise. Man zieht sie aus der Brande, aus dem Feuer. Also es gibt den Eindruck, manche ohne Furcht, man greift einfach hinaus und zieht sie raus. Und andere, davor muss man schon Furcht haben, dass man dabei nicht verseucht wird. Aber es heißt, erbarmt euch über Menschen. Gott möchte, dass wir es ihm nachmachen. Und jetzt kommen wir schon zu dem zweiten Teil der Botschaft. Und es heißt, wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freudigkeit. Und dieses Wort Freudigkeit kommt nur einmal im Neuen Testament vor. Also kann ich nicht reihenweise euch Querverweise zeigen. Es gibt aber ein Adjektiv. Also es gibt eine einzige Stelle, die ist 2. Korinther 9, Vers 7. Jeder, wie er sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott liebt fröhliche Geber. Damit wir verstehen, wie es ist, wenn man, ich will sagen, Barmherzigkeit spendet, aber Barmherzigkeit übt, will ich kurz diese andere Stelle, 2. Korinther 9, Vers 7, betrachten, damit wir verstehen, was es heißt, einen freudigen Geber hat Gott lieb. Und dass wir Barmherzigkeit mit Freudigkeit ausüben sollten. In 2. Mose 25 wurde eine Spende aufgenommen für die Stiftshütte. 2. Mose 25, Vers 2. Der Herr redete zu Mose und sprach, sage den Kindern Israels, dass sie mir freiwillige Gaben bringen. Freiwillige Gaben. Und von jedem, den sein Herz dazu treibt, soll ihr die freiwillige Gabe für mich annehmen. Und es war Gold und Silber und Erz und so weiter. Sehr viele Dinge, die man dann in den Versen bis Vers 7 liest. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen. Und das haben sie auch gemacht. Sie haben so viel dargebracht, dass man sagen musste, Stopp. Also ihr habt von einem Baustopp gehört. Das war ein Spendenstopp. Also das gibt es nicht alle Tage. Die haben dem Herrn ihre Gaben gebracht. Aber mit derselben Gesinnung sollte man aber auch anderen geben. Und ich weise euch auf 5. Mose 15 hin. 5. Mose 15. Und in diesem Zusammenhang geht es um das Sabbatjahr, das siebte Jahr, und um das Jobeljahr. Und im Sabbatjahr wurden die Sklaven freigelassen. Die Verschuldeten wurden was fronpflichtig. Sie musteten ihren Schuldnern Dienst leisten. Sie hatten nichts, womit sie ihre Schulden tilgen konnten. Also dienten sie demjenigen und arbeiteten ihre Schulden ab. Aber im siebten Jahr hat man sie freigelassen. Wie groß auch die Schuld gewesen ist, hat man sie freigelassen. Und wir lesen in Vers 9, hüte dich, dass kein Belials Rat in deinem Herzen ist und du nicht denkst, das siebte Jahr, das Erlassjahr, naht und du deinen armen Bruder missgünstig ansiehst und ihm nichts gibst. Sonst würde er deinetwillen oder deinetwegen zum Herrn schreien und es wäre eine Sünde für dich. Sondern du sollst ihm willig geben. Und dein Herz soll nicht verdrießlich sein, wenn du ihm gibst, denn dafür wird der Herr, dein Gott, dich segnen in all deinem Tun und in allem, was du unternimmst. Also, wem? Dem Herrn und, ja, deinem Mitmenschen. Und die Rede war von in deinem Herzen fröhlich und gern und nicht verdrießlich. In 1. Chronik 29 lesen wir, dass man von ganzem Herzen freiwillig gab. Und das sind die Worte, die wir dann auch in 2. Korinther Kapitel 9 wiederfinden. War es Vers 7 oder Vers 8, Vers 7? Ein jeder, wie er sich im Herzen vornimmt. Stellt euch vor, ihr macht euch Gedanken, ihr plant, eine Spende zu geben, Menschen zu helfen, euch über jemanden zu erbarmen. Ein jeder, wie er sich im Herzen vornimmt. Und dann merkt, dass die Begriffe hier hören sich den Begriffen im Alten Testament sehr ähnlich an. Nicht widerwillig oder gezwungen. Manchmal, wenn es eine Spendeaktion gibt, fühlt man sich gezwungen. Jemand erscheint an der Tür und sammelt für einen Zirkus oder für Rettungsaktionen. Man überlegt sich und denkt, wenn die nur wissen würde, ich bin nicht geizig, also wir spenden schon. Wir spenden nur nicht den Zirkus unbedingt oder diesen. Aber dann gibt man doch etwas. Und weil das schlechte Gefühl, das man hat, die Leute abzulehnen, diesem Gefühl loszuwerden, ist uns wertvoller als die 10 Euro oder was auch immer in der Tasche. Aber nicht gezwungen, nicht widerwillig. Und es gibt Beispiele, die jetzt greife ich nicht auf die Bibel zurück, sondern in das Leben außerhalb der Bibel. Ich denke an ein negatives Beispiel. Amy Carmichael. Was, sagt ihr, wenn ihr sie kennt? Sie? Negativ? Ja, aber nur einmal. Also wir waren unterwegs vor 2-3 Tagen und ich wollte nicht, dass Krisha unbedingt die Bibel im Test hören muss, stundenlang. Also habe ich eine Biografie heruntergeladen. Das heißt, A Chance to Die. Eine Gelegenheit oder eine Chance, um zu sterben. Geschrieben von Elizabeth Elliot. Eine Biografie über Amy Carmichael. Das war eine Frau, eine Irin. Dann ging sie kurz nach China, aber dann war sie 50 Jahre in Indien. Die letzten 20 Jahre ihres Lebens verbrachte sie bettlägerig. Sie war so krank und sie schrieb, nehme ich an, sie war Autorin, und schrieb Poesie und betete, aber 30 der 50 Jahre war sie aktiv beteiligt an dem Leben der Inder, und zwar in Tamil Nadu. Also falls das euch ein Begriff ist, hat die tamilische Sprache gelernt, Tamil, und sagte, das würde die chinesische Sprache Indien sein, weil sie so schwer war. Amy war Presbyterianer und in Irland war das eine angesehene Kirche. Und damals gingen die Leute auch zur Kirche und sie machten sich fein für die Gottesdienste und sie waren zu Fuß unterwegs. Das war so 1860, 70, 80 um den Dreh. Und unterwegs von dem Gottesdienst zurück hat Amy und hat ihr Bruder eine alte Frau gesehen, die eine große Last getragen hat. Ausgerechnet am Sonntag, aber eine große Last. Übrigens auch Feder können schwer sein. Ihr Gepäck war voller Feder. Weiß nicht, was sie damit gemacht hat. Vielleicht ein Bett oder irgend so etwas. Und Amy und ihr Bruder gingen rüber und haben der Frau geholfen, haben ihr die Last getragen, liefen mit ihr, wo auch immer hin. Aber sie haben sich dermaßen geschämt, weil sie beobachtet wurden von allen Leuten ihrer Kirche, die auch nach Hause liefen gerade. Und diese Leute haben es gar nicht gut gefunden, dass man sich herabgibt zu den Armen. Und ja, und es war ihnen peinlich und sie hatten keine Freude daran, warum sie das gemacht haben. Irgendwie, sie wussten, sie müssten es, aber sie hatten keine Freude, es zu tun. Eddie Mattia hat uns diesen Sommer auch die Geschichte von Paul Fleming erzählt und wie er die Menschen, denen er helfen sollte, teilweise widerlich fand. Also er schreckte von diesen Menschen zurück. Sein Gewissen plagte ihn, dass er so reagiert hat, aber das war seine unverblümte Reaktion. Ja, gut, ich rede über Amy Carmichael. Ich reihe mich auch in diese negative Liste ein. Ich war in der 4. Klasse vielleicht, das war zu Weihnachten. Und wir hatten auch aus Indien einen Freund, G.R. Lorne, früher Katholik, aber er wurde wiedergeboren und reiste immer wieder in die USA. Wir hatten ihn mehrmals in meiner Kindheit bei uns zu Hause zu Gast. Ich konnte ihn nicht verstehen. Also er sprach Englisch, aber mit indischem Akzent. Aber meine Mutter legte mir nahe, sie wusste, dass ich zu Weihnachten mehrere Spielzeuge bekomme. Sie wusste, dass ich mehrere bekommen würde. Und sie fand es schön, dass ich einen Teil meiner Geschenke an den Sohn von G.R. Lorne geben würde. Emmanuel hieß er. Ich bin ihm nie begegnet. Ich fand es nicht so schön, aber was konnte ich tun? Also, wenn meine Mutter eine Idee in ihren Kopf bekommt, dann, ja. Okay, nachdem ich sie ausgepackt habe, musste ich mich entscheiden, welche ich gebe. Und ich glaube, ich habe die behalten, die ich am schönsten fand. Aber dann haben wir es diesem Mann gegeben und ich könnte mir denken, er hat dann meinen Widerwillen vielleicht gesehen. Das war ziemlich offensichtlich, denke ich. Ja, Emmanuel war vielleicht nicht einer, über den man sich erbarmen musste. Er war wahrscheinlich zufriedener als ich in Indien. Ich war ein negatives Beispiel auf jeden Fall. Also, wenn ich mich aus dieser Verlegenheit vielleicht heraus erretten kann. Meine Eltern haben mir von Missionaren in Ruhestand erzählt, die arm waren. Sie hatten zwar einen Daimler, in den USA war es selten, einen Mercedes zu haben. Sie fuhren einen alten Mercedes, aber der Grund, wurde mir erklärt, warum sie so ein feines Auto hatten, war, weil sie so lange halten. Also es war eine gute Investition. Und nun, meine Eltern haben diese Menschen besucht und ich war dabei. Und als die Eltern sich mit den Missionaren in Ruhestand unterhalten habe, bin ich in den Garten hinausgegangen und habe dann die Blumen gepflückt, die ja, damit sie dann Keime hatten für die Blumen im kommenden Jahr. Und ich arbeitete lange und hatte dann einiges zusammengebracht und war sehr dankbar, den Missionaren dann diese Keime, diese Saat geben zu können. Und sie haben nicht schlecht gestaunt, warum würdest du das tun? Und Kindermund tut Wahrheit kund. Und ich hatte nicht das Feingefühl, meinen Mund zu halten, auch etwa in der 4. Klasse. Vielleicht habe ich doch etwas aus der Situation mit dem Inder gelernt. Aber ich habe erklärt, meine Eltern haben mir gesagt, sie sind arm. Und dann wollten sie mir ein 25-Cent-Stück geben. Und ich wollte das nicht haben, aber sie bestanden darauf. Und ja, gut, dann habe ich meine Belohnung dadurch und vielleicht auch durch diese Erzählung verloren. Aber negative Beispiele und positive. Amy Carmichael ging, wie gesagt, nach Indien und ist nie wieder, in den 50 Jahren ist sie nicht ein einziges Mal wieder in ihre Heimat zurückgekehrt, sondern arbeitete, ich würde sagen unermüdlich, aber sie war sehr müde, aber sie arbeitete unter den Benachteiligten und gab ihnen das Evangelium. Dafür ist sie bekannt, dass sie die Waisenkinder, die Tempelprostituierten, herausgerettet hat, sogar ein 4-jähriges Mädchen, das dem Tempel dort gegeben wurde, um missbraucht zu werden, wurde herausgerettet. Sie hatte Dutzende von solchen Kindern. Und jemand fragte, was müsste ich tun, um Missionarin zu werden? Und sie hat erklärt, du musst ja bereit sein, es ist eine Gelegenheit zum Sterben. Deshalb heißt auch das Buch A Chance to Die. Elisabeth von Thüringen oder Prinzessin von Ungarn, vielleicht kennt ihr sie. Sie ist heilig gesprochen von der katholischen Kirche, nur 3 oder 4 Jahre nach ihrem mit 24 Jahren Ableben. Sie war in Marburg und in Eisenach. Und ich war erstaunt. Ich ging nach Eisenach und habe erwartet, dass ich sehr viel über Martin Luther höre. Und sie haben dann sehr viel von dieser Frau, die ich nicht kannte, erzählt. Da habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Aber dann war ich auch neugierig und dachte, was hat die Frau an sich, damit man sie nach so vielen Jahren immer noch so lobt. Und das war eine sehr barmherzige Frau. Ich hoffe, dass sie das nicht gemacht hat, um ihre Seele zu erretten. Denn das Heil ist nicht aus guten Werken, sondern durch Gnade. Aus Gnade seid ihr errettet. Durch den Glauben und das nicht aus euch. Aber sie und ihr Mann, manchmal wird erzählt, dass ihr Mann dagegen war, dass sie so hilfsbereit war. Aber sie haben 2 Jahre, nachdem sie geheiratet haben, sie war 14, als sie geheiratet hat, 16 Jahre alt war sie, und sie und ihr Mann haben ein Hospital in Gotha gegründet, unweit von Eisenach. Und sie ist jetzt die Patronin sozusagen, die Namensgeberin von mehr Kliniken in der Welt als sonst ein Name. Also ihr würdet vielleicht denken, dass es Marienhospitale oder Kliniken gibt. Aber es gibt noch mehr mit dem Namen Elisabeth als mit dem Namen Maria. Ein sehr barmherziger Mensch, das muss man ihr schon geben. Sie hat alles weggegeben, ja, was sie geerbt hat. Vielleicht habt ihr den Namen Matilda Wrede gehört. In Finnland, übrigens, wenn ihr Interesse habt, ich mache vielleicht nicht Werbung, aber schlagt schon nach. Ich glaube, es heißt Engel der Gefangenen. Die Biografie heißt Barmherzigkeit um Mitternacht. Und man kann es für unter 5 Euro bekommen, inklusive Porto. Es ist aus der dänischen Sprache übersetzt, aber ihr müsst, heißt es, Frakturschrift lesen können. Also spätere Aufgaben waren nicht in Frakturschrift, aber kosten ein bisschen mehr. Aber mit 22 Jahren gründete sie eine Farm für die Arbeitslosen, die gerade aus dem Gefängnis entlassen wurden. Ihr Bruder Henrik hatte 3 Jahre in Sibirien verbracht. wo er die Einheimischen, aber auch die Kriminellen aus Finnland evangelisierte, die dorthin verschleppt wurden. Aufgrund ihrer Stellung in der Gesellschaft gelang es, also aufgrund ihrer eigenen Stellung in der Gesellschaft, gelang es Mathilda, von den Adligen in Europa Unterstützung für ihr Werk einzuholen. Und nach dem Ersten Weltkrieg wurde sie besonders unter russischen Flüchtlingen tätig. Mathilda Wrede, bekannt als Engel der Gefangenen. Ja gut, ich habe schon drei erwähnt. Das waren alle Frauen. Und obwohl ich nicht viel zu erzählen habe, aber vielleicht kennt ihr den Namen Paul Brand. Brand. Das war ein Handchirurg. Es gibt auch interessante Bücher über sein Leben. Ähnlich wie Dr. John Dreisbach hat dieser auch neue chirurgischen Methoden sich ausgedacht. Also auf jeden Fall Dr. Dreisbach, aber ich glaube auch dieser Paul Brand half den Menschen, die leprakrank waren, damit sie ihre Bewegung wieder bekommen. Und er konnte dann Ligamente oder also was sagt man, Sehnen und so weiter von hier nach dort umpflanzen und hinnähen und so weiter. Und du würdest vielleicht erwarten, dass er bekannt war als der meine Hand repariert hat. Aber nein, er war bekannt als der mir die Hand hält. Und hier sind Menschen, die barmherzig waren. Sind wir barmherzig? Als ich mir überlegt habe, was heißt es dann ganz praktisch, barmherzig zu sein, dachte ich, es heißt, dass wir Menschen helfen in ihrer Not, in ihrem Bedürfnis. Deshalb, wenn wir wissen wollen, wie wir barmherzig sein können, müssten wir uns Gedanken machen zu der Not der Menschen. Können wir die Not identifizieren, dann müsste eigentlich die Lösung auch auf der Hand liegen. Wenn es Verwaiste und Verwitwete gibt, was kann man machen? Jakobus 1 sagt, man kann sie in ihrer Not besuchen. Besuchen bedeutet auch mit ihnen Zeit verbringen. Vielleicht bist du nicht gut betucht. Vielleicht hast du kein Skillset, also hast du nicht in deiner Werkzeugkiste viele Werkzeuge, die du mit denen du arbeiten kannst. Aber etwas, was du hast, was alle Menschen noch haben, solange sie leben, ist Zeit. Und Menschen brauchen Zeit und Aufmerksamkeit. Wisst ihr, zunehmend gibt es sehr, sehr viele vereinsamte Menschen. Sehr viele. Und leider finden wir immer eine Ausrede. Hast du ein bisschen Zeit mitgebracht? Ach, nein, ich habe einen Termin. Nein, ich habe es eilig. Ich muss und so weiter. Okay, dann bist du vielleicht hast du nicht die Gabe der Barmherzigkeit. Ein Mensch, der begabt ist in der Barmherzigkeit, würde sagen, ja, ich glaube, ich bringe das schon auf die Reise. Auf die was? Reihe, danke. Reihe. Oder, ich kann jetzt nicht, aber kann ich zurückkommen? Zeit verbringen. Natürlich geht es um mehr als nur Zeit. Aber wenn du Zeit verbringst mit Menschen, siehst du auch ihre Nöte. Du sitzt da in der Wohnung und du siehst, also Dinge sind dir schon aufgefallen, was sie benötigen können. Und übrigens bei Verwaisten, die Kinder brauchen auch, zum Beispiel wenn sie vaterlos sind, sie brauchen eine männliche Role Model. Also jemand, der für sie ein Vorbild ist. Das könntest du vielleicht sein. Vielleicht hast du keine eigenen Kinder. Aber mit reinen Motiven kannst du dann Zeit verbringen mit einem, der vaterlos ist. Das ist reine Religion. Also Jakobus sagt, das ist der letzte Vers in Jakobus 1. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Beide Aspekte. Ein reines Leben zu führen, aber dann auch diese in ihrem Bedrängnis zu besuchen. Gibt es Krankheit? So kann man helfen mit medizinischer Hilfe. Wir sind natürlich in einem Staat, wo es sehr, sehr viel medizinische Hilfe gibt, wenn man früh genug in der Reihe ist. Manchmal muss man eine lange Zeit warten, aber wir können behilflich sein. Seid vorsichtig, bitte gebe dich nicht als Experte heraus, wenn du es nicht bist. Aber du kannst einen zu demjenigen nehmen, der ihm helfen kann. Bildung ist in unserer Gesellschaft, wenn sie fehlt, ein Nachteil. Vielleicht kannst du helfen, einem Menschen Bildung zu geben. Hausaufgabe, Nachschulhilfe und mit der Sprache und so weiter. Und ich weiß, manche von euch tun das auch. Hier sehen wir nicht so viel Hunger und Durst und Blöße. Vielleicht müssen wir ein bisschen über den Tellerrand schauen. Wir müssen ein bisschen weiter hinausschauen, nach Osten oder nach Süden. Aber ab und zu mal sieht man auch solche Bedürfnisse hier. Und natürlich kann man dann mit einer Spende helfen. Obdachlosigkeit, da habe ich weniger Erfahrung mit, aber die Bereitschaft, Menschen aufzunehmen, unter das eigene Dach einzuladen, Hut ab denen, die das machen. Manche Menschen werden in der Gesellschaft übervorteilt, sie werden ausgenutzt, sie haben legale Probleme, werden angeklagt und brauchen eine Verteidigung. Es gibt Schwachen in der Gesellschaft. Damals waren es vielleicht die Witwen und Waisen. Aber auch heutzutage werden Menschen ausgenutzt. Ich will ja nicht zu spezifisch werden, denn ich will ja auch verständnisvoll sein für die Menschen in der Regierung. Aber manche finden, dass die Gerechtigkeit sehr langsam in Bewegung kommt, wenn überhaupt. Aber du kannst ihnen helfen. Auch wiederum würde ich sagen, gebe dich nicht als Rechtsanwalt heraus, wenn du es nicht bist, aber vielleicht kennst du Menschen, die es sind. Rechtsanwaltwälte, Christen in Ruhestand, die bereit sind, dir einen guten Rat zu geben oder einen Brief zu schreiben und dir zu helfen. Übrigens, Hiob finde ich wirklich beispielhaft. Ich lese nur einen kurzen Vers oder eine kurze Stelle von ihm. Hiob 31. Er will sich verteidigen und sagen, ich habe mich richtig benommen. In Vers 13. Wenn ich meinem Knecht oder meiner Magd das Recht verweigert hätte, als sie einen Rechtsstreit gegen mich hatten, was wollte ich tun, wenn Gott gegen mich aufträte? Er sagte, ich weiß, ich muss gerecht sein, sonst würde Gott berechtigt sein, wenn er hart mit mir umgeht. Okay, Arbeitslosigkeit hilft Menschen, einen Job zu bekommen. Oder wenn du in der Lage bist, es gibt Menschen, die mit Absicht Fabriken gründen, damit Menschen auch die Möglichkeit zur Arbeit haben. Bei den Traurigen spende Trost. Und dann, last not least, okay, sehr wichtig, bei den Verlorenen sei ein Wegweiser. Gib ihnen die gute Nachricht, wie sie ans Ziel finden können. Das ist natürlich das Allerwichtigste. Alle anderen Bedürfnisse, die wir haben, die sind auf Erdenzeit begrenzt. Wenn ein Mensch aber in die Ewigkeit geht ohne Jesus Christus, dann ist er ewig verloren und da gibt's keine Möglichkeit, ihnen mehr zu helfen. Tu es jetzt, sei ein Wegweiser den Verlorenen. Also Barmherzigkeit. Ich hab's so formuliert. die freiwillige Befriedigung der Bedürfnisse der Menschen, merkt freiwillig, die freiwillige Befriedigung der Bedürfnisse der Menschen durch einen großmutigen, nicht missgünstigen Geist, der bei demjenigen, dem geholfen wird, kein Bedauern hervorruft. Was wir nicht wollen, ist, dass der Mensch am Ende sagt, ja, er hat mir geholfen, aber ich fühlte mich so schlecht. Er war so hochnäsig, er war so überheblich. Am liebsten wäre ich verhungert, als dass er mir etwas zu essen gegeben hätte. Nach seiner Art. Okay? Die freiwillige Befriedigung der Bedürfnisse der Menschen durch einen großmutigen, nicht missgünstigen Geist, der bei demjenigen, dem geholfen wird, kein Bedauern hervorruft. Wer Barmherzigkeit übt, tu es mit Freudigkeit. Bist du ein freudiger Spender, Geber? Spender der Barmherzigkeit auch, nicht nur des Geldes? Ich hoffe ja. Nun, das sollten wir alle tun. Alle. Aber es gibt Menschen, die besonders begabt sind. Das ist ihr Schwerpunkt. Das ist wirklich ihre Gabe. Oh, wunderbar, wenn eine Gemeinde solche Menschen hat. Ich hoffe, wir sind eine Gemeinde, die voller solcher Menschen sind. Und dass wir uns verbessern in dem, wo wir mangelhaft sind. Lasst uns beten. Herr, du hast uns 7 Gnadengaben genannt an dieser Stelle. Und wir haben uns Zeit genommen. Ich hatte nie vor, so viel Zeit mit diesen Gnadengaben zu verbringen. Aber für mich war es schon erbaulich und eine Hilfe. Und wir bitten, dass wir eine Gemeinde sind, die alle dieser Gnadengaben hat und übt. Und dass wir begabte Menschen haben in allen diesen Bereichen. Und auch wenn wir nicht besonders begabt sind darin, dass wir uns trotzdem Mühe machen, die auszuüben, zu dem Ausmaß, wozu wir Gelegenheit haben. Danke, dass du zu uns durch dein Wort sprichst. Im Namen des Barmherzigen Jesus. Amen.